wieder bräuchte.
Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge des Jojo-Podcastes.
Hallo!
Wir melden uns zurück aus einer ewig langen Pause. Von einer ewig langen Pause. Ja, Johann musste viel arbeiten und irgendwie sind wir nicht dazugekommen. Aber jetzt sind wir wieder dazugekommen, anscheinend. Und jetzt kommen wir wieder gerade dazu.
Ja, sorry dafür, dass ich keine Zeit hatte, aber shit happens.
Arbeit. Exakt. Ja, viele Dinge sind passiert. Wir können sie niemals alle besprechen in einer Folge. Sonst müssen wir jede 10 Sekunden ein neues Thema anschneiden.
Wir hoffen einfach, dass alle Leute sich selbst auf dem Laufenden gehalten haben, würde ich mal sagen. Und fangen direkt an mit den aktuelleren Themen.
Und zwar mit dem Dreikampf. Ich habe auch schon von mehreren Kandidaten gehört. Dreikampf, Fünfkampf. Zwischen AKK.
Zwölfkampf.
Zwischen AKK, Jens Spahn und Herrn Merz. Das Duell ist hiermit offiziell eröffnet, würde ich sagen. Nicht hiermit, aber es beginnt spannend zu werden.
Kein Duell, ne? Duell ist ja immer.
Ja, Duell sind immer, ja.
Der Kampf.
Triell, ja, keine Ahnung. Johann, wir können ja mal eine Wette abschließen. Wer wird es? Wer wird es?
Soll ich nach Präferenz tippen oder soll ich nach Wahrscheinlichkeit tippen?
Tipp drauf. Also nicht nach deiner eigenen Präferenz, sondern nach der Wahrscheinlichkeit. Wer glaubst du, hat da bald das Sagen?
Also ich gehe davon aus, dass es Annegret nicht wird. Die hat einfach zu viel vom Merkel-Profil. Das wollen die, glaube ich, alle nicht mehr. Ist halt die Frage, ob es Jens Spahn wird oder Merz. Merz hat höchstwahrscheinlich das größere Budget für den, ja, wenn du so willst, Wahlkampf. Klingt blöd, wie ich es jetzt formuliere, aber ich hoffe, es wird Jens Spahn und nicht wirklich Merz, aber wenn ich Geld wetten müsste, dann würde ich auf Merz wetten.
Und ich glaube auch, dass es Merz wird. Der hat einfach auch die nötigen Vitamin-B-Tabletten, um in die Wirtschaft. Der hat halt auch große Finanzleute hinter sich, die ihn halt echt pushen.
Ja, verweis hiermit auf Folge 6 des Jojo-Podcasts.
Ja. Naja. Fußnote, er ist nämlich Deutschlands Chef von BlackRock, soweit. Oder auf jeden Fall von einer großen Abteilung, ich glaube Finanzübersichtskram. Chef von BlackRock Germany. Und es gibt natürlich, wie das dann immer so ist, die innerhalb einer Partei die Lager, die sich dann bilden. Zum Beispiel die Frauenunion hat sich natürlich für Pangret Krampf-Knarrenbauer entschieden. Ich weiß gar nicht, warum sich alle Leute immer so schwer tun mit diesem Namen. Er ist doch ganz einfach auszusprechen. Natürlich stehen die hinter Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt habe ich auch gestockt. Da fand ich auch, ich habe das jetzt leider nicht rausgesucht, hätte ich mal vorher dran denken können, vielleicht suche ich es auch gleich noch raus. Die Vorsitzende der Frauenunion, ihr Statement zu Annegret Kramp-Karrenbauer war, wirklich, sie hat nur ihre Talking Points abgelabert. Sie ist beständig, auch ein Merkel-Profil. Das, was du halt gerade verständlicherweise gegen Annegret Kramp-Karrenbauer ausgelegt hast, hat sie halt als positives Merkmal beschrieben, dass sie ja Merkels Linie sehr, sehr gleicht und dass das wichtig ist, so eine Linie fortzuführen. Im Vergleich muss ich da auch sagen, zu Jens Spahn weiß ich nicht. Der ist, ich trau dem nicht, dem Jens. Deshalb weiß ich nicht, ob vielleicht nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, auch wenn sie einfach nur langweilig ist, nicht die bessere Wahl wäre, objektiv betrachtet.
Also nach meiner Präferenz wäre es auch. Also die sind alle nicht meine
Wunschleute. Ja, klar. Keiner von denen sollte es werden.
Ja, aber meine Präferenz wäre auch die Dame Kramp-Karrenbauer. Ich hätte jetzt auch was Knarrenbauer gesagt.
Pangret Krampf-Knarrenbauer? PKK, meinst du? Ah, AKK, ne? Ich komm auch schon ganz durcheinander. Mann, 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 Mann,
ja,
Mann.
also präferenzmäßig schon sie, aber wahrscheinlicher ist, dass mal wieder ein Mann die Runde bestimmen wird.
Ja, habe ich auch eine Stimme gehört von irgendeiner CDU-Landtagsabgeordneten irgendwo. Sie so, ja, aber ich finde das jetzt ja auch ganz gut, wenn mal wieder ein Mann dabei, also wenn das mal wieder ein Mann machen würde. Dann konträr
Ja.
dazu die Frauenunion, nee, es ist schon wichtig, dass das eine Frau weiterhin macht. Einfach amüsant, diese Lagerbildung sich anzuschauen. Ich finde das immer ganz witzig. Wie sich dann
Ja,
die
ich finde
Partei
das ehrlich
spaltet
gesagt
und.
ziemlich traurig, weil es hieß immer, ja, wir wollen uns jetzt auf Sachpolitik konzentrieren, von allen Seiten hieß es das.
Und
Und es geht immer mehr nur um
jetzt ist
Personen.
es wieder nur
Es geht.
Gesichter. Nur Personen. Auch die Tante von der Frauenunion hat mich ein bisschen an ihre. An die. Oh Mann, ich hätte das Video raussuchen müssen. An die Pressesprecherin von Annegret Kramp-Karrenbauer erinnert. Sie hat wirklich so gesagt: Ja, nee, das ist alles Taktik, dass sie sich dazu noch nicht geäußert hat, dass die. Oder nicht Taktik, aber sie hat viel zu tun und bla bla bla. Sie hat sich jetzt noch nicht dazu geäußert. Die anderen haben das ja schon gemacht. Merz ist ja schon auf quasi Wahlkampftour, wenn man das so nennen will.
Spahn hat ein Twitter-Video veröffentlicht.
Genau. Da geht's, bei denen geht's schon los. Aber bei AKK lässt sich da noch ein bisschen Zeit. So wie
Klar.
Merkel, die ist da ganz Merkels Linie. genau. Ja, das ist wird spannend zu sehen. Ich glaube auch, dass es Merz wird, alleine wegen der ganzen Connections, alleine wegen Rückhalt aus der Jungen Union auch. Rückhalt, weiß ich nicht. Von vielen Seiten in der CDU sagen, dass es der richtige Kandidat ist. Und ich glaube, der nutzt jetzt gerade die Gunst der Stunde. Was
Das
fatal
könnte sehr
ist.
gut sein,
Es
ja.
ist fatal. Wenn ein so großer Kapitalhai meines Erachtens eine so doch sehr, sehr wichtige Position hat von einer ehemaligen Volkspartei, die er doch noch in vielen Landesparlamenten und weiß nicht,
Landesregierungen.
Landesregierung ist und ja, doch viel zu sagen hat in diesem Land.
Ja, du, es bleibt ja zu hoffen, dass das bei der nächsten Bundestagswahl kein CDU-Mann oder Frau die Regierungsführung übernehmen wird. Aber naja, das ist ein Thema für 2019 oder so.
Ja, aber die werden sich dann halt auch aufstellen lassen. Also der es jetzt wird, der
Ja,
wird dann,
natürlich, natürlich, natürlich.
deshalb, wir reden hier über den potenziellen neuen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin.
Ja, wir reden aber auch nur über den potenziellen und nicht den werdenden,
Ja,
weil
natürlich.
wird ja mal Zeit, dass mal wieder eine andere Partei das Sagen hat. Zum Beispiel die Grünen.
Kleiner Hint.
Natürlich mit linkem Profil.
Dieses Thema werden wir, glaube ich, noch ein bisschen über diese Folge hinweg aufgreifen, wie die Linke vielleicht diese Gunst oder die linken Parteien die Gunst der Stunde nutzen kann. Die Grünen machen das ja schon ja, sehr erfolgreich gerade, sind ja
Ja,
sehr,
aber sie
sehr
verorten
stark
sich
in
auch
den.
zurzeit nicht wirklich
Ja,
links.
eben. Das ist halt auch die Sache. Aber ich frage mich halt, warum die Linken daraus nicht so großes Potenzial, also so viel gewinnen.
Ja,
Sind
das
ja
hat sich
zwar
die
auch in den
Hauptstadtpresse auch gefragt.
Umfragewerten um 1-2% angeklettert, nur das ist ja kein Vergleich mit den Grünen oder mit dem Anstieg der AfD, wie sie den hingelegt hat. Ich meine, die ist jetzt in 16, nee, 14 Landtagen hintereinander eingezogen. Das ist schon.
Wer die AfD? Die
Ja.
sind jetzt in allen.
Nee, ich
Wenn ich
glaube,
richtig
in ein,
informiert bin.
zwei sitzen sie ja nicht, oder da?
Ich meine, die sind in allen Landesparlamenten jetzt vertreten.
Warte mal.
Naja, wie dem auch sei, es ist viel Bewegung in der Bundesrepublik zurzeit. Sehr viel Bewegung. Politisch.
Genau. Hoffen wir, dass vielleicht noch ein linker CDU da aus einer Ecke hüpft und sagt, hey,
Gibt es einfach solche Leute?
Es gibt anscheinend ja auch Linksradikale in der SPD, laut
Maaßen. Oh, da hast du die Pressekonferenz gesehen von dem Regierungs- oder dem Präsidium der SPD? Das war so interessant. Da haben sie sich hingestellt und wurden dann gefragt von einer Journalistin, glaube ich, wo sie, also ob sie auch nach den linksradikalen Kräften gesucht haben. Und dann haben alle gleichzeitig gelacht, alle. Und zwar alle so eben, so, als ob.
Also, weißt ja, du, eben. So, es gibt halt in der SPD keine linksradikalen Kräfte.
Ja, und dann das, was aber Nahles gesagt hat, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Zitat: Wenn man lange genug bei mir gräbt, dann würde man fündig werden.
Ah, vergangenheitsmäßig graben, ja.
Sprich, ihre Zeit aus der Jungen Union, als sie der Vorsitzende war, ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeinem Podcast gezeigt, dass sie die Agenda 2010 nicht will und dass mal wieder mehr Sozialstaatlichkeit geben muss.
Du meinst so. Von den Jusos, nicht von der, von der Jungen Union.
Ja, Entschuldigung, Jusos, natürlich. Da war sie noch ein bisschen on fire, jetzt ist sie eher so Pipi Langstrumpf.
Ich kann das ja einfach mal ganz kurz klippen. Nochmal, um es ins Bewusstsein zu bringen. Komm, man hat doch sonst hier nichts.
Aber bleiben wir es, wir sind ein linker und sozialistischer Richtungsverband und der Motor dieser SPD. Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der Regierungsprogrammdebatte.
Liebe Genossinnen und Genossen, ja. Ich glaube, dass sie sehr, sehr gerne mit Merz angenommen, Merz kandidiert dann als Bundeskanzler.
Dass sie dann in den Kampf, also dass
sie würde auf jeden Fall eine Koalition mit ihm gehen. Und das mit ihren Worten, dass wir die neoliberalen Gedanken ausmehr, also dass wir, das zeigt sich dann bei der nächsten Sitzung, das ist schon, man sieht den Wandel der Andrea.
Ja. Naja, das war auf jeden Fall ganz interessant, was da so passiert ist in ihrem Kopf.
Genau, interessant ist auch, womit ich zu meinem ersten Clip komme, den ich gerne zeigen würde, die letzte Sendung vom Monitor, vom 25.10. nämlich. Da haben sie das Thema Rechtsradikalismus in Form von Parteien, also von AfD, betrachtet, haben die Lage, in der wir uns gerade befinden, mit 29 verglichen, oder beziehungsweise haben geguckt, ob sich das vergleichen lässt. Und ja, diese Sendung, die verlinken wir auch, die ist sehr, sehr gut, empfehle ich jedem, die mal zu gucken. Und als ersten Clip habe ich dann nämlich genau dieses kleine Intro hier. Jetzt habe ich auch schon selber das Intro gegeben. Ich skippe einfach mal zur Grafik. Da sieht man nämlich, wie die AfD es auch schafft, wie 1929, also nicht die AfD 1929, aber wie es rechte Parteien schaffen, nicht Wähler zu akquirieren. Und wie es, dass sie zwar auch abwerben von den etablierten Parteien, aber dass sie vor allen Dingen Nichtwähler ansprechen können. Dazu gab es hier eine sehr schöne Grafik. Jetzt habe ich mich verskippt. Wo ist sie denn? 9 Minuten.
Hier. Ähnlich wie bei der NSDAP in der Weimarer Republik. In den Wahlen zwischen 1924 und 1933 hat die NSDAP deutlich zugelegt. Aber die anderen Parteien haben nicht im gleichen Maße verloren. Stattdessen stieg die Wahlbeteiligung rasant an. Auch ein Großteil der NSDAP-Wähler hatte zuvor also nichts gewählt.
Die NSDAP war, wie man sie genannt hat, so eine Volkspartei, eine negative Volkspartei des Protests. Sie war die einzige Partei, die milieuübergreifend gewirkt hat innerhalb der Weimarer Republik. Und die AfD ist auch eine Mischung zwischen, sagen wir mal, sozial etablierten Wählern aus der Mitte, die nach rechts driften, und Neuwählern, Protestwählern, die in der Tat ihrem Protest dadurch Ausdruck geben.
Ja, da sieht man, da sieht man das Potenzial, was diese Partei wecken kann. Und ich frage mich, warum können das nicht? Nicht die Linke oder nicht die Sammelbewegung, warum stößt die jetzt nicht auf so viel Euphorie oder auf sowas, was die AfD bei den rechten Wählern gestoßen ist? Also, ne? Was sie da ausgelöst hat, diese Euphorie.
Tja, ist auf jeden Fall schwierig. Das wissen sie auch selber nicht. Zumindest die Linke weiß es nicht. Die haben nach der Hessenwahl nämlich gesagt, dass sie zwar gewonnen haben, aber dass sie nicht in der Lage waren, die Menschen zu erreichen, die sie erreichen wollten.
Ja, sie haben keine Nichtwähler angesprochen, glaube ich. Sie haben halt viel, viel versucht, Menschen zu überzeugen. Aber es ist halt schwieriger, politische Menschen zu überzeugen, als Nichtwähler zu akquirieren.
Was mir jetzt spontan eingefallen ist, es ist doch auch so, dass, das wurde auch überall gesagt schon öfter, dass die Medien einen überproportional großen, im Vergleich zu den Prozenten, die die AfD holt in Wahlen, überproportional großen Anteil an Sendezeit für die AfD übrig hatten. Das bedeutet, dass die Medien ganz viele Dinge, die die AfD sagt, ob es Argumente sind oder pauschale Äußerungen oder irgendwas, dass die einfach viel präsenter sind in den Medien als die von den Linken. Also wann hast du mal eine skandalöse Äußerung der Linken gehört im Fernsehen? Also ich meine, die Linke ist auch relativ klein prozentual gesehen in vielen Ländern oder im Bund auch, aber bestimmte Forderungen kennt man doch von denen kaum, wenn man sich nicht mit denen befasst. Von der AfD hört man aber ständig irgendwas.
Die AfD ist auch dazu darauf ausgelegt, genau solche Snippets zu produzieren, dass sie halt sich denken, okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall ein richtig hartes Statement raushauen, was genau irgendwie 10 Sekunden lang ist, damit das irgendwo gesendet werden kann.
Das genau, halt. Und dann hast du diese 10 Sekunden. Aus diesen 10 Sekunden werden dann Stellungnahmen. In den Stellungnahmen kommen dann andere Dinge zum Vorschein und. Das ist ja wie so ein Domino-Effekt. Ja. Ein kleiner Stein wird umgestoßen und die großen fallen mit um. So, und das ist, glaube ich, ein großes Thema, weswegen die so viel mehr Leute akquirieren können oder mobilisieren können, um zur Wahl zu gehen, als eben die linken Parteien. Beziehungsweise du hast ja als linksverortete Partei nur noch die Linke, die Grünen auch nur noch zum Teil leider und die SPD, gut, das ist halt links der Mitte, so, da kannst du vom Einheitsbrei reden. Ne?
Ja, man könnte sie auch schon der Mitte zuordnen, wie ich finde.
Klein, die Mitte. Ja, aber da muss links, man, da muss man fairerweise sagen, nicht alle. Also ja, nicht der alle, Großteil klar. Der SPD-Führung ist es, ist eher Mitte als Mitte links, aber es gibt auch sehr viele Leute noch, die auch tatsächlich links denken. Auch die kommen halt nur nicht so gut zu Wort.
Leider kommt die AfD zu gut zu Wort. Das ist ich finde es halt schade. Es müsste eine, so eine Linkbewegung hat das Potenzial dafür. Es müsste halt vielleicht echt dieser neue Anstoß kam ja eigentlich durch solche Bewegungen wie Aufstehen, wie Plattform Pro. Aber irgendwie zünden die auch noch nicht richtig. Die brauchen halt vielleicht auch solche Statements, bisschen härtere Statements. Aber welche? Ja, schwierig.
Also quasi linken Populismus.
Wünscht man sich aber nicht, weil man ja mit Fakten überzeugen soll.
Wieso? Du kannst ja auch faktisch populistisch sein.
Ja, klar.
Also gut, da haben viele Leute, ich habe auch letztens mit jemandem darüber geredet, der hat Populismus als Schimpfwort verstanden. Also wenn du gesagt hast, ja, wieso denn nicht mal ein bisschen populistischer arbeiten, dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Aber nur durch Populismus kommst du doch erst in den Dialog mit den Leuten. Das heißt, wenn du sagst, wir brauchen einen Mindestlohn von 20 Euro, da wird dir jeder sagen, das ist doch viel zu viel, das kannst du doch nicht machen.
Ja, ja.
Dann kommst du aber...
Nee, ich nur zugestimmt.
Ja, okay. Also, weißt du, du sagst 20 Euro, wie in einer Gehaltsverhandlung oder beim Handeln mit irgendwas. Du sagst 20 Euro, triffst dich dann auch nicht unbedingt in der Mitte, weil zwischen 8,84 Euro und 20 Euro ist ein großer Unterschied. Wird zwar jetzt bald mehr, aber das ist mal dahingestellt. Dann triffst du dich meinetwegen bei 12 bis 15 Euro. Ne? Und dann sagst du, okay, das ist ein Kompromiss, mit dem kann man leben. Aber wenn die Linke seit Jahren fordern die 12 Euro Mindestlohn. Vorher, als es noch keinen gab, haben sie 10 Euro gefordert. Warum denn nicht mal ein bisschen mehr fordern?
Ja.
Warum nicht sagen, ey, wir brauchen 20 Euro und dann kommst du ins Gespräch. Warum brauchen wir 20 Euro? Was würde das den Leuten helfen? Das würde halt den zweiten Arbeitsmarkt, also die geringfügig beschäftigten Leute, in die Steuerklassen bringen. Das heißt, sie würden in die Rentenkassen einzahlen, bla bla bla. Ne? Also das würde dann so einen ganzen Ansturm an Argumenten für die Linken bedeuten, dass die dann einen nach dem anderen raushauen könnten und viele Leute würden sich denken, boah, wow, das würde mir ja tatsächlich helfen.
Ja.
Ne? Also von der Putzfrau bis zum Handwerker. Ich glaube, viele Handwerker verdienen auch keine 20 Euro die Stunde. Die würden sich dann denken, boah, wenn ich da mehr Geld kriege, geil. Ne? So, das ist bei den Reichen mit der ja. FDP so, auch mit
der da CDU steht halt so. Der Realismus halt dazwischen, weißt du, das habe ich auch irgendwann schon mal gesagt, dass die Forderungen halt den Erwartungen, dass die halt auf jeden Fall übertreffen müssen, damit du halt erst zu den, damit du halt zu irgendeinem Ergebnis kommst, weißt du, damit du musst halt genau 20 Euro Mindestlohn fordern, damit du halt irgendwann bei 12 rauskommst, eigentlich, weil sonst wirst du immer runtergehandelt und ja, die Linke müssen einfach ja, ein bisschen krasseres Statement vielleicht raushauen. Boah, du bist gerade ein bisschen abgehakt, Johann. Ja, Johann, du bist sehr, sehr abgehakt. Ja,
genau. Wieso musst du als Partei, die nicht in Regierungsverantwortung ist, realistische Politik vorschlagen? Wieso kannst du nicht einfach mal Forderungen in den Raum stellen, wo dann Argumente gemacht werden? Dann kannst du gucken, wie ist die Reaktion in der Bevölkerung darauf? Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht haben wir da ein bisschen hochgepokert, war vielleicht ein bisschen zu krass die Forderung, aber wir wollten einfach mal die Diskussion anstoßen. Ich meine, die AfD darf doch auch sagen, ich bin mit der Maus ausgerutscht. Ja. Dann darf doch die Linke sagen, ja, wir haben uns da vielleicht ein bisschen vertan oder wir haben gedacht, vielleicht will die Bevölkerung das, wir haben gemerkt, die wollen das nicht. Dann ziehen wir diese Forderung zurück. Ich meine, das ist einfach nur ein Eingeständnis. Aber da sind die Leute einfach zu eitel für, zu sagen, ich habe mal einen Fehler gemacht oder ich habe meine Aussage ein bisschen unzutreffend gemacht. Guck mal, die Grünen fordern Kohleausstieg. Sagt die FDP, das geht aber nicht. Dann sagen die Grünen, aus den und den Gründen geht es aber. Dann kommt die CDU und sagt, ja, aber das wollen wir so nicht. Das wollen wir irgendwie anders regeln. Wir haben zwar Paris unterschrieben, aber nö. Und dann kommt die SPD und sagt, wir wollen Arbeitsplätze sichern. Und dann kannst du nach und nach immer weiter Argumente fordern, aber alle sind irgendwann auf dem Punkt einig, dass sie sagen, okay, ja, wir müssen aus der Kohle raus. Ich meine, die Grünen fordern das schon, seit der Atomausstieg fertig ist. Also das ist halt...
Ja, fordern die Linken auch. Nur so.
Ja, ich weiß.
Aber nur, ja, klar, nur...
Die haben es halt nicht populistisch.
Muss halt, und damals war bestimmt auch schon vielleicht auch das Thema erneuerbare Energien schon damals droppen, damit die Leute denken, hä, wie sollen wir uns denn nur von erneuerbaren Energien davon leben? Und dahingehend dann, dass die ganze Diskussion aufbauen, das hättest du halt schon viel, viel früher ändern müssen, das Bewusstsein zu halt so vielen Themen, wie zum Beispiel auch bedingungslosen Grundeinkommen. Es muss irgendwann kommen. Aber ja, die Menschen, ja ganz viele Leute in ihrem Kopf sind halt noch nicht bereit, das anzunehmen. Diese.
Ja, weißt du, warum ich glaube, warum das noch nicht in der Mehrheit der Bevölkerung aktiv ist?
Weil die Menschen Angst haben, dass das nicht funktioniert.
Nee, ich glaube nicht mal das. Oder, na gut, das ist deren Einstellung dann
dazu, ja, genau. Vielleicht.
Aber unsere Elterngeneration, sprich 40 bis 60, die haben ihr Leben so gelebt, dass sie was gemacht haben, mit dem verdienen sie Geld und sie waren das war ja die Generation, die nach dem Krieg geboren ist. Und die haben Geld machen können, haben sich fortbilden können. Es gab viele Reformen damals in der Bildungspolitik und so, dass die Leute sich immer weiter fortbilden konnten und halt diesen quasi amerikanischen Traum, wenn du was machst, dann kannst du was werden. Und das hat für unsere Elterngeneration gegolten. Das heißt, für Leistung wurden sie entlohnt. Werden sie auch heute noch entlohnt. Und bei uns ist es aber so, dass wir eben nicht mehr dieses Elend kennen, von wegen, es geht uns scheiße, wir müssen ackern. Also mein Vater zum Beispiel ist auf einem Hof groß geworden. Da musste er selbst als Kind schon irgendwo tätig werden, musste irgendwie auf dem Feld helfen oder sowas. Mhm. Und wir hatten das, oder viele von uns haben das Privileg, einfach nur zu leben, immer was zu essen zu haben, Dach über dem Kopf zu haben und uns ab und zu mal einen Luxus leisten zu können. Das in Urlaub fahren ist oder irgendwas anderes kaufen oder keine Ahnung. Uns geht es nicht schlecht, den meisten von uns zumindest nicht. Und wenn du dann den Wählern, die ja jetzt langsam nicht mehr, aber grundsätzlich die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, diese Generation war, von der ich geredet habe, die halt schaffen mussten, um überleben zu können sozusagen, die sind immer noch die Leute, die zum einen die Kinder natürlich prägen politisch und gleichzeitig auch so ein bisschen ja stärker mobilisiert sind zum Wählen allgemein, glaube ich. Ist vielleicht das aus dem also ich habe keine Beweise dafür. Aber solange du die nicht davon überzeugst, dass die Steuerüberschüsse nicht für eine höhere Militärausgaben gebraucht werden, sondern für den sozialen Ausgleich zwischen Menschen, die nicht teilhaben können an dem Wohlstand, den wir zurzeit erleben, und den Leuten, die eben so einen Wohlstand haben, dass sie das gar nicht ausleben können. Also ich meine, wozu würden wir jetzt zu tief reingehen mit dem Vermögen und so, aber jemand, der eine Milliarde hat, der braucht nicht noch eine zweite. Das mal kurz zu sagen. Also das ist für mich halt der Punkt,
weswegen das ist schon sehr hochgestellt. Jemand, der eine Milliarde... Bitte? Ja.
Ja, ich das meine,
ist halt die Frage, ob ein Mensch eine Milliarde
eine Million braucht. Hat, dann kann er meinetwegen noch eine zweite machen, aber der soll bitte, kannst du auch auf 100 Millionen
machen. Ja, klar, machen, das was aber du sagen willst, ist auf jeden Fall klar. Ich finde, also das natürlich zutreffender, also das auf jeden Fall ein Hauptgesichtspunkt, aber vielleicht auch, dass wir viel, viel krasser mit dem Internet und mit diesen Möglichkeiten, was das halt mit sich bringt, groß geworden sind, dass wir halt auch einfach so viel Möglichkeiten haben, also diese Welt heute ist ja von den Möglichkeiten ganz anders. Damals war es halt so, da wusstest du irgendwie vor 50 Jahren, wenn mein Vater Bäcker ist, dann werde ich mit, weiß nicht, mache ich mit 14 meine Bäckerausbildung, dann bin ich auch Bäcker. Heutzutage werden ja so Jobs nicht mehr familiär weitergereicht. Das ist dann ja so hier, du siehst ja auch mit der ganzen Technologie, dass du, also da kommen ja ganz viele Zweige auch hinzu, nur dass sich da halt auch das Bewusstsein verändert, weil du halt einfach quasi, früher hattest du halt gar nicht so viel Entertainment, heute sehen wir, können wir quasi uns vor den PC setzen und über die ganze Welt gehen. Das ist natürlich auch voll faszinierend und da denkst du dir, dass da vielleicht auch die Arbeitsmoral echt eine andere ist bei unserer Generation als die Arbeitsmoral von unseren Eltern halt, weil die halt nur kannten, okay, schuften, also was heißt schuften, aber arbeiten, um ne, dann safe zu sein, so. Aber wir kennen halt nicht diese Welt, wo wir nicht safe sind.
Und das zumindest sind wir, wir haben ja immer auch noch die Möglichkeit, weiß ich nicht, du kannst ja in Deutschland, wenn du dich zumindest halbwegs anstrengst und wenigstens deine Hartz-IV-Geschichten da ausfüllst, dann ist es ja nicht so, dass du auf der Straße sitzen musst. So, auf an anderen Orten musst du schuften und hast am Ende sowieso nur quasi ein Drecksloch, in dem du leben kannst und wenn du Pech hast, nicht mal eine Toilette.
Aber du verstehst, was ich meine mit dem, dass du halt quasi auch viel, viel mehr Möglichkeiten hast, um dich jetzt auch zu... Viele, viele Entertainment-Möglichkeiten halt, die dich halt auch ablenken von Sachen.
Ich habe letztens von jemandem gehört, der kennt einen jungen Mann, ich glaube Mitte 20, Anfang 30, der lebt unterm Dachboden, komplett unisoliert, hat eine Matratze in seinem Zimmer liegen, ich glaube 6 Quadratmeter Zimmer oder so, einen Schreibtisch, einen Computer und der macht nichts an, also ist halt Hartz-IV-Empfänger und macht nichts anderes als zocken. Und der sagt, dem geht's wahnsinnig gut. Wo du dir so denkst, Alter, du hast ein 6 Quadratmeter Zimmer, wo du eine Matratze aus Schreibtischstuhl und Computer drin hast. Das kannst du doch nicht, das kann man doch nicht machen. So, weißt du,
ja, aber er sagt von sich selber, dass es ihm ausgesprochen gut geht.
Ja.
Es sind, die Maßstäbe, die man sich halt, ich meine, er braucht halt echt anscheinend nur einen PC zum Leben.
Ja, er ist halt ein bisschen süchtig wahrscheinlich.
Minimal.
Entertainment-süchtig.
Minimal.
Ja, auf jeden Fall ist es, also, weißt du, was ich meine, du bist zwar safe, jeder ist safe, egal wer, aber manche sind halt der Meinung, dass sie noch mehr brauchen, als sie sowieso schon haben. Ich meine, wozu brauchst du 5 Autos in der Garage stehen haben?
Ja.
Eigentlich, wozu brauchst du 2 Autos, um es mal ganz drastisch zu sagen. Ne? Und,
ja, klar.
Also als eine Person, wenn du jetzt 2 Personen bist, dann kannst du meinetwegen auch 2 Autos haben, brauchen die meisten ja auch zum Arbeiten, aber naja, jetzt sind wir schon wieder viel zu weit von dem weg, was wir eigentlich reden wollten, weil wir wieder weitermachen mit dem Thema Mobilisierung der AfD,
exakt,
auch nach Rand der Gesellschaft.
Ja, wollte ich dieses Safeness-Argument nehmen und fragen, ob wir wirklich so safe sind oder ob sich da nicht wie die Gefahr eines Bürgerkrieges in Deutschland ist, wenn man sich den rechten Rand dieser Bevölkerung anguckt. Und zwar haben sich, gibt es immer mehr, ich bezeichne sie auch gerne als Fight Clubs, aber so als Kampf, also als schon legale Vereine, aber als Kampf, die trainieren wirklich den Straßenkampf und wie man am schnellsten einen Gegner, Polizisten, anders politisch Gesinnten ausnockt. Und dazu hat der Monitor auch in dieser
Sendung... Einen Polizisten?
Naja, also die... Da kommt das Videomaterial gleich auch noch, oder das ja, ich verlinke auf jeden Fall auch die Sendung, da wird das auch gezeigt, wie der, na, gleich, ich will jetzt nicht spoilern, ich muss nur das richtige Ding finden. Als erstes hören wir erstmal ganz kurz die richtige Stelle, einen Experten für Rechtsradikalismus oder für, was ist er genau für ein Experte? Sehen wir gleich. Hier ist das. Ja, heute ist nämlich die Technik auch nicht so, wie sie sein sollte. Ich habe das nicht hingekriegt mit dem Bildschirmübertragung. Aber deshalb verlinken wir einfach die Sendung. Also rein in den Monitor.
Robert Klaus überrascht das nicht. Er forscht zu Hooligans und Kampfsport, hat ein Buch darüber geschrieben.
Kampfsport spielt für die rechte Szene zwei ganz zentrale Rollen. Das eine ist, dass im Kampfsport Gewalt professionalisiert wird. Oder man kann auch sagen, dass Gewaltkompetenz vermittelt wird. Und dann steht Kampfsport auch ein Stück weit in der historischen Tradition der Wehrsportübungen, die es in den 70er, 80er Jahren in Deutschland gab. Nämlich eine Form, sich körperlich auszurüsten und fit zu machen für einen politischen Umsturz.
Wie viele Rechte aktiv...
Ja, was unser Experte auch schon gerade gesagt hat, für einen politischen Umsturz sich fit zu machen. Um den Deckmantel des Kampfsportes dann als sozusagen sportliche Aktivität zu nutzen. Um das halt zu verschleiern. Und ja, ich sehe da drin einfach ganz schön viel Gefahr. Wenn du jetzt einfach...
Es ist immer gefährlich, wenn die Leute wissen, wie man jemanden verletzen kann.
Ja klar, aber ne, das hast du halt vor 20 Jahren noch nicht, wenn du da jetzt so als, sag ich mal, linker orientierter Mensch irgendwas... rechtsmotiviertes auf der Straße gesehen hast und dann gesagt hast irgendwie, oh, keine Ahnung, ihr Nazis oder ne, kommt jetzt nicht so vor. Naja, kommt schon noch vor.
Das ist da. Bei uns nicht, aber ja, bei uns also ich habe schon Stimmen aus Deutschland gehört, wo sich die ganz offen auf der Straße über Sachen unterhalten und die Leute interessieren sich nicht dafür.
So, und wenn du dann da jetzt so sagst, was ist denn bei euch los, hast du vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so, vielleicht schon irgendwie aufs Maul gekriegt, aber mittlerweile sind da halt echt viele in Kampfsporteinrichtungen tätig und aktiv und können dich sehr, sehr doll verletzen, sehr schnell.
Darauf da kurz nochmal reinhakend. Ich weiß nicht, wer das war, ob das ein CDU- oder SPD-Politiker war. Die haben gesagt, dass sie heute nicht mehr in Sportvereinen Leute haben, die in Parteien sind und sich da mobilisieren, also und so in der Mitte der Gesellschaft stehen, so war der Wortlaut dieser Person. Also, dass sie nicht mehr in Vereinen sind und so weiter. Das ist vielleicht auch noch so ein Mobilisierungsmoment der AfD beziehungsweise der Parteien an sich, dass man halt versucht, über Vereinigung politische Motive zu äußern. Weißt du, dass du halt in so einem Kampfsportverein bist, jetzt nicht unbedingt AfD, sondern allgemein irgendwie auch meinetwegen NPD oder irgendwas anderes
ja, die Gruseliges, NPD ist ja kein Kampfsport,
dass die sich dann da abends beim Bierchen,
oder was?
Beim Feierabendbierchen hinsetzen und dann über Politik reden. Und dann ist da vielleicht der Lehrer oder so, der ja so eine gewisse Autoritätsfunktion auch hat im Verein. Der Trainer. Der dann sagt, ja, aber das ist so meine Ansicht und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr auch gerne aus dem Verein oder so. Weißt du, und dann werden die so rausgemobbt, sozusagen. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, klar. Und da findet dann halt auch, du nimmst dann ja auch die Meinung da an. Und du weißt ja auch, wenn du da in so einen Verein gehst, was da auf dich, also das hier geht jetzt schon, die Reportage hier von Monitor geht jetzt schon über echt klar gesinnte rechte Verbindungen, die sich wirklich auf den Straßenkampf einstellen. Und ja, das ist, ja, das finde ich heftig. Die machen sich für einen Bürgerkrieg fast fit. Also da gibt es auch Stimmen, die das wirklich schon als, ja, wir, die AfD ist unsere letzte Chance und danach müssen wir uns die Helme aufsetzen. Und dann geht's los. Da gibt es auch Stimmen, die das sagen und das macht mir Angst. Extreme Angst. Wie auch der andere, die andere Stimme, die hier auch in dem Beitrag ist, von einem, ja, jungen, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war auch bei den Nationalisten Chemnitz. die dann ja verboten wurden.
Ein Fest.
Entschuldigung, muss ich nochmal ganz kurz dahin skippen. Das war bei. Genau, da ist er doch. Ja, wir hören jetzt ein Interview mit dem Volkslehrer. Der Volkslehrer ist ein, ja, rechter YouTuber, der auch mal eine Doku über Göttingen gemacht hat und die linke Propaganda in Göttingen aufgezeigt hat, was ich sehr, sehr lächerlich und, ja, witzig fand, also traurig witzig fand. Ja, und der interviewt hier einen Teilnehmer von einem, ja, rechten, von einer rechten Veranstaltung. Ich glaube, ich habe den Namen gerade vergessen. Aber guckt euch diese Sendung einfach an. Sehr, sehr gut. Und das Statement ist schockierend. Na, hallo Maus. Oh, Mist.
Der gehört einfach dazu. Das gehört dazu, diese Männlichkeit, in der die heutige Gesellschaft verloren gegangen ist. Und die muss wieder erlangt werden, damit wir auch wieder zu einer ordentlichen Nation werden können.
Ist Deutschland angegriffen? Sind wir angegriffen? Müssen wir uns wieder verteidigen?
Definitiv. Da gibt es kein Vielleicht, kein und bla. Es ist so, definitiv. Nicht erst seit gestern, nicht erst seit vorgestern, seit 45.
Müssen wir uns verteidigen? Nicht erst seit gestern, nicht erst seit vorgestern, seit 45. Und das ist da die Meinung. Wir müssen uns seit 45 eigentlich wieder verteidigen. Und das sind schon echt harte Meinungen. Ja. Ja, die einen doch ins... Ja, die einen doch irgendwie echt, weiß ich nicht, ins Zweifeln bringen, was da falsch gelaufen ist. Warum auch so viele Leute.
Und der, ganz kurz, ich kenne ja den Kanal von dem nicht. Der ist auf YouTube und wurde noch nicht gesperrt.
Ich habe den auch schon ganz oft gemeldet bei Videos, ja. Klar. Das ist schon heftig. Ja, genau. Und auf die. Warte mal, das sagt Georg Stempfle vom Monitor-Magazin jetzt auch nochmal als Abschluss. Was die Bundesregierung angesichts dieser ganzen, ja, doch sehr, sehr rechten Sportgruppierungen, da gibt es halt in jeder Stadt verschiedene Einrichtungen, also nicht in jeder Stadt, aber zum Beispiel in Braunschweig, da wurden zwei Leute aus Braunschweig gezeigt, die da in einer nicht verbotenen, also die sind legal, diese Kampfsporteinrichtung, weil es ja Kampfsport ist. Was sagt die Bundesregierung zu? Die Linke hat da eine Anfrage, die Grüne hat da eine Anfrage gestellt. Sagt jetzt.
Wohl niemanden ab.
Auf Anfrage der Grünen hat die Bundesregierung übrigens geantwortet, dass sie wegen dieser umstrittenen, möglicherweise sogar strafbaren Teamkämpfe keinerlei sportpolitischen Handlungsbedarf sieht.
Ja. Es gibt keinerlei sportpolitischen Handlungsbedarf in dieser ganzen Szene. Das ist alles Kampfsport, das ist auch nicht politisch motiviert. Das ist alles komplett legal. Und das wird auch so bleiben. Das wird auch nicht untersucht werden. Sie sieht da keinen sportpolitischen
Handlungsbedarf. Ganz kurz, in der Bundesregierung ist doch die SPD auch drin, oder?
Ja, natürlich.
Also im Strafrecht in Deutschland gibt es den schönen Begriff Unterlassung. Strafbarkeit durch Unterlassen. Ist zwar jetzt kein strafrechtliches Ding, wenn die SPD da nicht tätig wird, aber es ist doch ein Unterlassen.
Wenn man da nichts so tut als Regierung, ne? Ja.
Bitte?
Wenn man da nichts tut als Regierung.
Ja, als regierungsbeteiligte Partei, genau.
Und man guckt sich das an und sieht auf der einen Seite, wie die AfD zulegt, sieht, wie die Nichtwähler akquirieren, sieht Parallelen zu 1929, zu goldenen Zeiten, angeblich goldenen Zeiten, wo es der Wirtschaft in Deutschland extrem, also dem Feeling, du hattest ein gutes Feeling. Ja, und dann kommt innerhalb von 3-4 Jahren Umschwung und plötzlich ist Hitler an der Macht. Und ja, die eine Stimme vom AfD da, ich krieg sie jetzt so schnell nicht, ich habe sie leider mir nicht rausgesucht, er sagt halt wirklich, die AfD ist unsere letzte Chance und danach müssen wir uns die Helme aufziehen. Und das meint er halt im eigenen Land. Und es ist, diese beiden Phänomene zusammen zu betrachten, ist halt echt, macht mir Angst und lässt mich halt zweifeln an der Linken in Deutschland, weil ich sehe nicht, dass Das ist ich, nicht, dass ich jetzt linke Kampfsportgruppen sehen möchte oder sowas. Aber dass es halt eine geschlossene linke Sammelbewegung gibt, wo es halt die groß ist und nicht sowas wie Aufstehen, Plattform Pro, die sich dann innerhalb untereinander dann noch streiten und dann hier dem einen, der an.
Johnny, ich kann dich nicht mehr hören.
Seit wann kannst du mich nicht mehr hören? Seit wann war das so?
10 Sekunden.
Ne? Ah, okay.
Bevor ich. Also nicht so lange.
Ah, technical issues.
Ja, ganz kurz eine Sache, mind. Die ich noch ich einbringen möchte. Angst. Und zwar ist es ja nicht so, dass die Linken oder Linksextremen nicht auch ein bisschen gefährliche Dinge machen, ne?
Natürlich, das darf man dabei nicht vergessen. Nee, wir haben jetzt, also natürlich. Hart auf die auf diese rechten Fightclubs und sowas, gibt's auch locker im linken Milieu.
Also ich habe gehört, dass es von linksextremen Gruppierungen so Workshops geben soll, wo aktiv geübt wird, wie man sich gegen Polizeiblockaden beispielsweise zur Wehr setzt. Ich weiß nicht, ob das gewaltmäßig gemeint war oder ob es da um friedliche Blockade geht, aber es gibt auf jeden Fall sowas auch in der Richtung.
Ja. Ja, natürlich, darf man nicht verschweigen.
Das getan. Ja, und zum Beispiel in Göttingen kenne ich jetzt so als linkes Zentrum sozusagen das Jutzi, was halt direkt nebenan von der SPD-Zentrale ist. Und was mir da ein bisschen übel aufstößt, ist, dass die da so ein Banner hängen haben mit einem Polizisten, also ein Schwein in Polizeiuniform, dann der Schriftzug ACAB, und halt so einen Polizisten direkt als Schwein darstellen, weil ich persönlich habe bei Festivals zum Beispiel oder auch so im Alltag viele Polizisten getroffen, wo ich gemerkt habe, okay, die haben gerade nichts zu tun, habe die vollgequatscht. Das waren immer durchaus freundliche Menschen und ganz normale Leute. Oder so zum Beispiel dieses Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von diesem Techno-Polizisten, der in irgendeiner...
Ja, ja, oh, auf das Video würde ich gerne nochmal eingehen, genau, das habe ich ganz vergessen. Hast du dir das mal ganz genau angehört, mit dem Text?
Nee, ich habe ihn nur so tanzen sehen.
Ja, weil er sagt, er sagt halt davor, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Wortlaut, aber er sagt, glaube ich, wir können uns das ja mal kurz anhören, ich mache das mal kurz an. Ein bisschen Bass. Gleich am Anfang jetzt. Und jetzt gleich wieder ab. Aber er hat da halt am Anfang gesagt, also so habe ich das zumindest verstanden, so ist das richtig, das ist mein Land.
Ja, gut.
Und das, ja, ach, komm. Klar, nur, weiß nicht, ist mir halt dabei nur ein bisschen negativ aufgestoßen. So.
Ja, kann ich verstehen, aber weiß ich nicht, man, da musst du jetzt.
Aber warum soll er denn da so laut schreien, so, das ist mein Land?
Weiß ich nicht, weil er auf der offenen Straße irgendwie so voll laute Techno-Musik hat und dazu tanzen kann, keine Ahnung, also ja, das würde ich jetzt nicht.
Warum bezieht jetzt er das auf so sein negativ. Land? Weil das nur in seinem Land möglich ist, dass man da so...
Nein, aber es ist halt... Was? Weiß ich nicht, da würde ich jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass der das irgendwie negativ meinte. Ich glaube, das ist... Weiß ich nicht. Du musst ja auch bedenken, er ist quasi Beschützer des Landes, wenn du so willst. So, ja. Er ist ja Staatsdiener.
Ja klar, aber allein diesen nationalen Gedanken zu haben, also das ist mein Land, würde ich halt niemals sagen, sondern das sind geile Menschen oder weiß ich nicht was, aber das ist...
Ja, oder das ist meine Musik, ja. Weiß ich nicht.
Aber warum bezieht er das auf sein Land? Warum ist er gleich so stolz auf sein Land? Weißt du, so, mit dem, das ist mein Land, wie er das da rumschreibt, das verbindet sich ja schon mit einem krassen Nationalstaat. Also, weil ich will da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, es ist mir auch nur aufgefallen. Ich fand es ein bisschen komisch, weil ich das nirgendwo auch gelesen habe oder dazu mal einen Kommentar gesehen habe. Mir ist das nur mal so aufgefallen, dass er das da gesagt hat. Das Video verlinken wir auch für jeden, der das noch nicht gesehen hat, den tanzenden Polizisten. Ist natürlich auch ja, weckt auf jeden Fall Sympathien. Und natürlich, die Linksradikalen, in Anführungszeichen, sind natürlich auch radikal. Natürlich, wenn du jeden Bullen halt gleich als Bullenschwein bezeichnest, ist es, oder jeden Polizisten als Polizistenschwein bezeichnest, ist es natürlich nicht okay, das über einen Kamm zu scheren. Andererseits ist es natürlich auch, spielt dann natürlich auch wieder das Argument mit rein, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier anbringen kann, aber dass du halt über die Stränge schlagen musst, damit du überhaupt Beachtung kriegst. Hätte jetzt die Antifa zum Beispiel niemals generell Bullen als Schweine bezeichnet oder ACAB so hart propagandiert, wären sie vielleicht jetzt nicht da, also viele Leute in Deutschland kennen ja die Antifa. Und vielleicht hätten die niemals so großes Aufsehen erlangt, wenn du nicht solche harten Messages auch verbreitest. Dass du halt...
Ja, aber ich finde das trotzdem unfair. Also,
es ist auch unfair. Natürlich ist es vielen Polizisten unfair gegenüber.
Solche Aussagen haben natürlich auch immer was mit persönlichen Erlebnissen zu tun. Und wenn du dich aktiv gegen Polizisten stellst, dann handeln manche oder einige, wenn man nach Videoaufnahmen geht, sieht man ja auch immer, also eigentlich seltenst einen Polizisten, der was gut macht, sondern eigentlich handelt es dann immer davon, dass die ihr Amt missbrauchen, um irgendwem richtig auf die Fresse zu hauen. Ne? Mhm. Und also sprich unrechtmäßige Polizeihandlungen fühlen. Wenn du sowas erlebt hast als Person, dann ist es klar, dass du da vielleicht so ein bisschen negativ eingestellt bist gegenüber dieser Berufsgruppe, aber also ich muss sagen, ich finde das nicht so cool, dass solche Bilder dann da aufgehangen werden. Aber ja, ist halt, muss jeder wissen, wie er will, und ich glaube, die Polizisten können damit auch umgehen. Allerdings, da jetzt auch nochmal aufzugreifen, dass es natürlich auch Polizisten gibt, die das ganz ernst nehmen und persönlich nehmen und dann in die andere Richtung gucken.
Und das, ja, aber das, da musst du halt als Polizist drüber stehen. Du musst da drüber stehen.
Ja, aber du bist trotzdem nur ein Mensch. Also als Bundeswehrsoldat ist es auch schwer zu hören. Aber
Mensch mit einer Waffe und einem Knüppel.
Ja, klar.
Ja,
kannst du ja nicht sagen, dass die Person dann die Menschlichkeit verlieren soll.
Der Mensch ist ein Emotionen. Nee, er muss, ja, aber trotzdem brauchst du dann, das gehört dann zum Anforderungsprofil eines Polizisten halt dazu, wenn man jetzt zum Beispiel sich irgendwelche Demonstrationen anguckt, die dürfen sich halt nicht triggern lassen von Schimpf oder von Beleidigung und dann halt mal mit einem Schlagstock ausholen. Das
Ich voll bei dir, dass sie das nicht sollten, aber jetzt stell dir mal vor, der Polizist hat seine Frau verloren zum Beispiel oder die Polizistin ihren Mann. Dann sind sie bei einer, und dann haben sie vielleicht noch einen schlechten Tag, gehen zu so einer Demonstration und irgendwer spuckt dir ins Gesicht. So, du bist schon mal richtig auf 180. Dann hörst du die ganze Zeit irgendwelche Leute skandieren, dass deine Berufsgruppe voll mit Schweinen ist oder dass du ein Bastard bist.
Ja, ja.
Das heißt, da wird auch nochmal deine Mutter angegriffen. So, da diese ganzen Sachen kommen auf einen Punkt und dann haut dir irgendwer gegen den Rücken oder so.
Dann darfst du halt nicht zurückhauen. Ja.
Und dann bist du im Blutrausch. Ich weiß nicht, das kann ja passieren. Das kann ja passieren. Dann hat er natürlich auch ein Problem nachhinein, aber man müsste es ja nicht dazu kommen lassen.
Ja, aber ich finde, sowas darf halt in so einer Funktion nicht passieren. Da ist halt ein Typ, der ist ausgerüstet
von... Bei dir, aber es sind trotzdem nur Menschen.
Ja, klar.
Wenn ich League of Legends spiele und ich zum 10. Mal sterbe, weil ich zu blöd war, irgendwie auf die Map zu gucken und ich meine Tastatur kaputt haue, dann weiß auch jeder, dass das dumm ist. So, aber es ist halt trotzdem passiert, aus einem Affekt heraus.
So kann man jetzt ja nicht irgendwelche Straftaten von Polizisten
organisieren. Nein, aber ich meine nur so dieser emotionale Stoß, der auf einmal kommt. Ja, ist kommt,
natürlich kann. Da, nur ich da finde, ja da müssen draus. Polizisten halt auf jeden Fall, egal in welcher Situation, halt drüberstehen. Dann kannst du ja auch das Argument sagen, so wenn Polizist...
Und wenn du dann halt so eine Spirale daraus werden lässt, ein Teufelskreis, der eine hat es mitgerickt, wurde zusammengeschlagen oder der Kumpel wurde zusammengeschlagen, hast ein paar Leute, die sind dann ihr Leben lang gegen die Polizei allgemein, weil sie es nicht auf den einen Polizisten beziehen, sondern auf alle Polizisten. Die Polizisten hören sich an, was die Leute sagen, sind dann wieder auf die andere Richtung. Also
ich verstehe das schon. Es gibt da aber auch viele Argumente. Ne, wir können ja mal eine extra Folge mit Polizeigewalt Fragezeichen machen, um da mal zu klären, wie sich das eigentlich hochgeschaukelt hat, der Hass auf die Polizei, weil das ist ein großes Thema. was ja, man jetzt nicht klar.
So aber einfach das könnte halt auch so ein, also wir reden ja im Prinzip davon, dass die Extreme immer mehr werden oder mehr Zuspruch bekommen, Zulauf bekommen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass du halt spaltest. So Zivilgesellschaft gegen Polizei. G20 ist ein gutes Beispiel. So, du hast nur gehört, Polizei musste gegen Demonstranten vorgehen. Die Demonstranten haben halt dargestellt, dass die Polizei richtig viel Scheiße gebaut hat. Gleichzeitig hat die Polizei dargestellt, dass die Demonstranten richtig viel Scheiße gebaut haben, was beides richtig ist. Und von den friedlichen Demonstrationen, also so wie es eigentlich laufen sollte, hast du viel zu wenig mitbekommen. Das heißt, auch da haben die Medien diese spalterische Propaganda, wenn du so willst, also ich möchte jetzt nicht, Propaganda ist immer staatlich, das war jetzt einfach nur mediales Versagen sozusagen, die haben einfach nur darauf geguckt, was ist alles schiefgelaufen auf beiden Seiten. Das heißt, du hast zwei Fronten gegeneinander gestellt und ja, jedem sein Bild machen lassen, also daraus nehmen lassen.
Ja, wobei wird es...
Die werden damit Wasser beschossen und die polizeifreundlichen Menschen haben gesagt, was machen denn die Aktivisten da für einen Mist?
Würdest du sagen, dass das 50-50 war in der Gesamtbevölkerung, also in der Gesamtmeinung? Es war
definitiv unverhältnismäßig von der Polizei, aber...
Ja, aber wie das nach außen angekommen ist, wie das sozusagen die breite, breite Masse...
Ich habe mir das ja alles live angeguckt. Auch ich hatte irgendwie 3-4 Livestreams gleichzeitig laufen von verschiedenen Leuten, also auch bei YouTube. Und das waren halt unabhängige Leute, die
ja,
das
ja, aber jetzt auch im Nachhinein, nicht aktiv, sondern so im Nachhinein mit der Nachberichterstattung, mit allem, was da damit kam. Weil es wurde meines Erachtens krass dargestellt.
Ich war ja noch nicht fertig. Ich würde sagen, es war bis zu einem für mich sehr zentralen Thema. War es 50-50, aber als dann, ich glaube es war GSG 9 oder so, die dann da mit scharfer Munition in ein Haus gelaufen sind und auch mit so Laserzielvorrichtungen und so gezielt haben auf Leute, die mit Steinen werfen wollten. Das war ja mit Luftaufnahmen festgestellt worden. Als sie da mit scharfer Munition rein sind, da habe ich gesagt, Leute, jetzt reicht's. Also ja, das war für mich zu viel. Die hätten einfach den Platz räumen können. Die hätten den Platz räumen können und sagen können, ihr geht jetzt alle hier weg, gehen dann da ganz normal rein mit Schilden und so und machen das irgendwie anders. Aber mit scharfer Munition da reinzurennen, mit Luftunterstützung und, das war mir zu viel.
Also da habe ich gesagt, das war auch schon lange davor zu viel, finde ich, bei Bildern, die man gesehen hat.
Es war alles schon ziemlich krass, aber...
Ja, weil... Hast du
da wurden Molotow-Cocktails auf Polizisten geschmissen und so. Ich meine, da musst du auch als...
Es gab auch, Johann, es gab auch Aussagen von den Polizisten, dass sie auch Leute von der Polizei eingeschleust haben, die Steine geworfen haben, damit sie zugreifen konnten. Ne? Und vielleicht waren das auch Leute...
Ja, das ist alles nicht in Ordnung, aber...
Warte. Vielleicht waren es halt auch Leute, die den Molotow-Cocktail geschmissen haben. Ich will das jetzt nicht so unterstellen, das wäre jetzt schon krass. Aber vielleicht waren das halt auch Polizisten. So.
Ja, aber Johnny, es war auf jeden Fall, also ich meine, es war halt absolutes Chaos, es war die Prämisse, wir greifen hart ein, um jeden Brandherd direkt zu löschen sozusagen, es wurden Straßen geplündert, es wurden Geschäfte geplündert, es wurden Autos angezündet.
Da gibt es halt auch viele Argumente, die halt auch gegen...
Ja, deswegen sage ich, bis zu dem
Zeitpunkt, was für mich aber dass halt auch diese Bilder produziert werden sollten, weißt du, wenn du... Ist ja auch egal, dass die Polizei halt bewusst da nicht eingegriffen hat, als da teilweise 3-4 Straßen komplett zerstört wurden, damit halt die Bilder entstehen.
Ja,
warum?
Ja, konnten sie doch auch nicht.
Es waren 20.000 Polizisten in der Stadt.
Ja, 20.000.
Ja, und dann willst du mir nicht, das waren 50 Leute, die ja durch die Straße gezogen sind und die, also auf den Videoaufnahmen überall, so 50 vielleicht. 40, nee, 50. Nein. Die halt richtig dann, die halt abends.
Wenn da irgendwas aufgelöst wurde oder zerschlagen wurde, dann sind die halt woanders hin. Also, Johnny, das war schon heftig. Und du kannst nicht in jeder Seitenstraße in Hamburg sein.
Johann, aber da gab es, also ich rede jetzt nur von dem, nicht von den Mega, also nicht von dem Hauptprotest, sondern die halt in der Nacht stattgefunden haben, wo die halt da langgelaufen sind und Autos angezündet haben. Das waren nicht mehr als 100. Nicht mehr als 100 waren das. Die dadurch, das waren ja auch nicht in allen Straßen, das waren ja in, weiß nicht, 10 Nebenstraßen oder so, auf 2 Plätzen verteilt oder so, oder an 2 Orten verteilt. Und da kann man mir doch nicht erzählen, dass du nachts um 3 wenn du 50.000 Anrufe kriegst von Anwohnern, ja, die zünden hier unten gerade halt alle Autos an. Alle. Dass du dann mit 20.000 Polizisten, die alle in Bereitschaft sind in Hamburg, da nicht zugreifen kannst mit 1.000. Dass dann das Argument ist, nee, das war nicht sicher genug oder so. Ja, aber ihr seid 20.000 Polizisten, die zerstören halt hier 5 Straßen. Das wirkt ja halt auf mich, also da gibt es halt auch schon so Aussagen, die halt das bekräftigen, dass diese Bilder, damit du halt dass den ganzen G20-Gipfel wieder ins richtige Licht rücken kannst, damit halt nicht so viel auf die ganzen, also was heißt das richtige Licht, aber damit halt die Linken gebasht werden. Natürlich ist das nicht cool, und ne, dass die Autos da angezündet haben, nur mich wundert das halt trotzdem, dass da in einer Stadt, wo 20.000 Polizisten sind, nicht zugegriffen, also nicht eingegriffen werden konnte. Aber das ist ein ganz, ganz großes anderes Thema, wie ich finde.
Der ganze G20-Komplex. Ja, ich hätte da zu deinem jetzt auch wieder viel zu sagen und dann kommen wir nicht weiter.
Exakt. Genau, ich habe noch einen Abschluss, ein Abschlussvideo, was ich noch gerne reinballern möchte.
Festhalten können wir ja, solange du dein Video suchst, festhalten können wir ja, dass die Spaltung der Gesellschaft unter anderem durch die G20 so wie darüber berichtet Medien, worden ist, die Berichterstattung, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Die Berichterstattung von G20 war auch Teil der Spaltung in der Gesellschaft, was die Gefühlslage der Leute anging.
Ja.
Du hattest so das Gefühl, Staatstreue gegen Aktivisten, und dann wurde allen, die sich moderat gegen irgendwas stellen wollten, gesagt, wenn du das weitermachst, dann bist du böse. Das hatte ich so, war für mich so das Gefühl.
Ja. Böse Mensch. Genau, ich hab's gefunden. Noch so als Abschluss, wollte ich eigentlich schon vorhin bringen, aber da habe ich es ein bisschen vergessen. Die Reden von Höcke und Goebbels mal ein bisschen im Vergleich. Und das soll vielleicht so als nachdenkliches Abschlusswort.
Das ist ein Video vom WDR, Westdeutscher Rundfunk.
Genau, auch vom Monitor. Also, ne, es ist auch ein Monitor-Video. Genau, ein Zusammenschnitt von Höckes und Goebbels Reden.
Ich sehe Alte und Junge. Ich sehe Männer und Frauen.
Die Jugend ist hier vertreten, das Greisenalter. Kein Stand, kein Beruf und kein Lebensjahr blieb bei der Einladung unberücksichtigt.
Na, das war jetzt so das Argument, dass jede Altersgruppe und alle aus der Bevölkerung angesprochen
werden. Wir mobilisieren sie alle.
Und dass sie sich halt kümmern um jede Beruf, also um alle Altersgruppen, sozialen Stände, aber halt nicht um
Ausländer. Ja, das hat er ja noch nicht gesagt, der Höcke. Ne?
Ja, sorry. Aber das impliziert das ja eigentlich.
Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk.
Was hier vor mir sieht, ist ein Ausschnitt aus dem ganzen deutschen Volk an der Front und der Heimat. Stimmt das?
Vergiss mir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
Hier ist eine Bedrohung des Reiches des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellen.
Oh, was haben die Medien darüber hergezogen? Wie bin ich mit Dreck beschmissen worden? Man verschweigt,
jetzt kommt die Medienkritik.
Man verfälscht und man brandmarkt.
Es klingt fast als wirklich vor ihm.
Es wird nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen.
Lügenpresse!
Jetzt sehen wir irgendeinen aufgebrachten Mob irgendwo.
Lügenpresse!
Kaum einer traut sich noch, seine Meinung frei zu äußern.
So weit ist es also schon in Europa gekommen, dass man eine Gefahr nicht mehr eine Gefahr nennen darf.
Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa! 1000 Jahre Deutschland! Ich gebe euch nicht her!
Das Abendland ist in Gefahr! Das deutsche Volk jedenfalls und seine Führung sind nicht gewillt, sich dieser Gefahr auch nur versuchsweise preiszugeben.
Tja, da kommt einem die Galle hoch. Und falls du redest, ich höre dich nicht.
Immer wieder diese Technical Issues. Ziemlich viele Parallelen fallen einem da auf. Und ich finde es halt gerade mit der Aussage, die wir leider nicht gehört haben, weil ich sie nicht geklippt habe, von dem Typen, dass die AfD die letzte Hoffnung ist und danach die Helme aufgesetzt werden. Das ist...
Er hat auch noch irgendwas von evolutionärer Chance oder letzte evolutionäre Chance oder so ein Scheiß geredet.
Ja.
In dem Video da, was du meinst mit dem Helm. Also schon ekelhafte Rhetorik, die da benutzt wird.
Deshalb, ich will jetzt nicht dem Monitorbericht komplett zustimmen, dass wir uns quasi 29 befinden, aber es ist sehr, sehr... Ja, es sind viele Parallelen halt zu erkennen, die einem zu denken geben sollten, dass man gegen diesen rechten Mob aufstehen muss und das zeigen muss, bevor es wirklich zu spät ist. Bitteres Schlusswort, wenn man das... Ja, weiß nicht, so können wir doch unsere Hörerschaft nicht entlassen, Johann.
Ja, dann...
mit solchen deprimierenden Aussagen.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff, ich habe das auch zum ersten Mal gehört.
Jetzt eben gerade, ja.
Ja, vielleicht eine positive Nachricht, weil so da reingesagt, der Finanzminister sagt, ja, 12 Euro Mindestlohn wären in Ordnung, gleichzeitig werden aber nur 9 Euro und ein paar zerquetschte gegeben. Ab nächstem Jahr. Die Renten werden erhöht um 3% ab nächstem Jahr.
Fordert der Finanzminister 12,50 Euro und die Bundesregierung sagt, nee, ja, 9 Euro, wo sind wir jetzt? 60? 40?
Nee, das ist 2020.
Also das soll dann kommen, aber ne, immerhin.
Ja, also jetzt zurzeit sind wir bei 8,84 Euro. Ja, okay, ich wollte gerade 8,84. Warte mal. Findet man da was? Also, hier steht's. Also, Mindestlohn am 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro je Stunde und ein Jahr später, also zum 1.1.2020, auf 9,35 Euro.
Boah. Das ist ja ein rasanter Anstieg. Da muss man sich aber. Können wir uns das überhaupt. Also, kann sich das Deutschland leisten? Also, können sich das die Arbeitgeber leisten? Das ist die Frage, die große.
Also der Aussage meiner ehemaligen Personalchefin zufolge, ja, der Mindestlohn ist ja jetzt bei 8,50 Euro, war er damals. Also ich weiß ja nicht, wo die damit noch hinwollen. Das können wir uns ja schon gar nicht mehr leisten. So, und gleichzeitig siehst du dann so die Bilder von den Chefs, wie sie alle 3 Monate, also bei WhatsApp dann, wie sie alle 3 Monate im Skiurlaub oder im Sommerurlaub oder sonst irgendwo sind. Und du denkst dir so, alles klar, du kannst dir also fetten Urlaub leisten und ich krüppel hier mit meiner geringen Beschäftigung irgendwo am sozialen Untergrund sozusagen. So, weißt du, wenn ich nicht Student gewesen wäre, ich hätte mir meine Krankenversicherung nicht leisten können, dementsprechend meine Miete nicht mehr leisten können, Lebensmittel sowieso nicht leisten können.
Nein, Mann, er hätte sich seinen 3-monatlichen Skiurlaub nicht leisten können. Mann, Johann, gönn ihm das doch mal. Mann.
Ich hätte dem ganz andere Sachen gegönnt, um ehrlich zu sein.
Ja. Unsere Familienunternehmen würden doch sonst auch aussterben mit einem höheren Mindestlohn. Das können wir uns nicht erlauben.
Ach, du meinst so Sachen wie Müller und so? Die armen Milliarden.
Ja, genau, die mit den 50.000 Mann starken Unternehmen. Ja, unsere Familienunternehmen halt. Ne?
Ja.
Die sind bedroht, könnte man sagen. Ja, diese ganze Diskussion führt halt auch nur weiter, oder dieser ganze Konflikt oder der Sachverhalt führt nur noch weiter zur Spaltung. Würde einfach jeder vielleicht 12 Euro, 15 Euro die Stunde kriegen, wären auch die Menschen in wirtschaftsschwächeren Regionen in Deutschland nicht so unzufrieden abgehängt. Mit ihrem Leben. Abgehängt, unzufrieden. Und würden nicht so hart die AfD unterstützen. Na gut, bleibt zu hoffen, dass sich die AfD irgendwie verrennt, dass der Typ seinen Helm nicht aufzieht, dass sich die linken Sammelbewegungen durchsetzen und irgendwann vielleicht wieder Politik für alle Menschen gemacht werden. Und nicht,
ja, sehr schön,
wie Herr Merz es fordert oder wie es vielleicht mit Herrn Merz sein wird, sein könnte, dass die Unternehmen wieder, oder was heißt wieder, aber on top bleiben. Gut, Johann, ich glaube, wir sind bei einer Stunde 5 angelangt. Bleibt zu hoffen,
ja, dann,
dass sich Merz nicht durchsetzt. Aber gut, wir werden uns ja bis dahin hoffentlich noch hören. Und diese Pause, ja, jetzt eine,
Monat Zeit.
Eine einmalige, so mega lange Pause. Wir hoffen, dass es dabei bleibt, bei dieser einen krassen langen Pause. Und würde sagen, hören wir uns das nächste Mal und stellen uns jetzt mal auf die kalte Jahreszeit ein. Aber mit ein paar schönen Podcasten und einer Tasse Tee oder so.
Ja, mal sehen, wie kalt es wirklich wird. Ne? Hier ist am Wochenende wieder bei 20 Grad gewesen. Also Anfang November wohlgemerkt. Naja. Ist wie es ist. Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute.
2018. Es ist halt, wie es ist, ne, mit dem Klima. Es ist halt, wie es ist. Genau, danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal sehr bald wieder. Haltet die Ohren steif. Immer schön aufmerksam bleiben. Und rechten Leuten Parole bieten, bitte.
Okay, tschüssi.
Ciao.